Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Im Ukraine-Krieg sind auch Atomkraftwerke direkt an der Front, unter anderem der Atomkomplex von Saporischschja. Dort hat es gebrannt und das sorgt natürlich für die Befürchtung, Radioaktivität könnte austreten. Was genau passiert ist, darum geht es gleich im Gespräch mit unserer Ukraine-Expertin Sabine Adler. Anschließend ein Interview mit Michael Müller-Görnert über Parken in der Innenstadt. Wir berichten außerdem über bedrohte Fische in der Elbe und in Bayern und machen im Verbrauchertipp Hackfleischersatz ohne Fleisch zum Thema. In Saporischschja in der Ukraine stehen 6 Atomkraftwerke aufgereiht nebeneinander, ganz in der Nähe der Front und derzeit unter russischer Besatzung. Immer wieder gab es Befürchtungen, der Komplex könnte durch Geschosse beschädigt werden. Eine große Katastrophe in der Katastrophe könnte die Folge sein. Jetzt hat es gebrannt im Kraftwerkskomplex. Frage an unsere Ukraine-Expertin Sabine Adler. Was ist dort genau passiert?
Also der Brand ist gestern Abend ausgebrochen und angeblich soll er verursacht worden sein durch Beschuss. Aber die Bilder sagen eigentlich was anderes. Das Feuer, so konnte man sehen auf Videos, loderte am Boden eines Kühlturms und es stieg aus dem Kühlturm schwarzer, dicker Rauch auf. Und das spricht eigentlich für einen anderen Hergang, auf den der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Nikopol, Jewgeni Jewtuschenko, verweist. Da heißt es, dass eine große Menge von Autoreifen angezündet worden seien. Das heißt, das Ganze wäre dann eigentlich Brandstiftung. Inzwischen, am Morgen, wurde der Brand gelöscht. Das wiederum hat die Regionalverwaltung von Dnipropetrovsk mitgeteilt. Und es ist so, dass das Strahlungsniveau völlig normal sein soll, dass man die Situation unter Kontrolle habe. So hieß es eben dort auch aus der Mitteilung. Aber der Kühlturm, der muss nun erneuert werden. Das sagt Rosatom, das staatliche russische Atomunternehmen.
Die Atomkraftwerke von Saporischschja stehen ja mitten im Kriegsgebiet. Wie steht es da um ihre Sicherheit?
Ja, das AKW, das ist ja schon seit März 2022 von russischen Soldaten besetzt. Und das heißt, dass das ukrainische AKW-Personal die ganze Zeit unter militärischem Befehl steht. Das hat dazu geführt, dass ein großer Teil des Personals seine Aufgabe aufgegeben hat, gegangen ist, dass neue Mitarbeiter rekrutiert werden mussten, die aber ungenügend qualifiziert sind. Dass außerdem 1.000 russische Soldaten eben dort auf diesem Gelände sein sollen, mit Waffen und mit Munition. Und das Ganze, Sie haben schon gesagt, das ist Kriegsgebiet. Also Saporischschja ist ja umkämpftes Gebiet, teilweise von der russischen Armee eingenommen worden. Aber sie will die gesamte Oblast. Und die Kämpfe müssen quasi weitergehen, laut russischer Verfassung. Denn Putin hat im Herbst 2022, ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, die Saporischschja Oblast und auch das Chersoner Gebiet als russische Region in die Verfassung aufgenommen. Und aus dieser Sicht, aus dieser russischen Sicht, muss dann sozusagen das ganze Gebiet auch tatsächlich russisch werden, also weiter eingenommen werden.
In der Umgebung der Kraftwerke brennen jetzt auch Wälder. Welche Gefahren gehen davon denn aus?
Also es ist so, dass die internationale Atomenergiebehörde das eine ganze Zeit schon beobachtet. Herrscht große Hitze auch in der Ukraine und es brennt in der Nähe des Kraftwerks, aber auch in der Nähe von Dörfern. Richtig brenzlig wird es aber, weil über diese Wälder Hochspannungsleitungen hinwegführen. Das sind 2 750 Kilovolt Leitungen und eine Reserveleitung von 1300 Kilovolt. Und das sind eben die letzten externen Stromleitungen, die überhaupt noch das AKW mit Strom versorgen. Das ist wiederum nötig für die dauerhafte Kühlung. Das AKW ist zwar abgeschaltet, also es befindet sich in einem sogenannten Zustand der Kaltabschaltung, aber es wird Strom gebraucht, um die dauerhafte Kühlung weiter zu versorgen, zu gewährleisten. Und das ist eben jetzt mit möglicherweise zerstörten Stromleitungen dann sehr viel schwerer möglich. Diese Stromleitungen sind quasi die Achillesferse des AKWs. Das waren sie auch in der Vergangenheit schon mehrfach, eben auch als Kämpfe unter diesen Leitungen tobten, beziehungsweise die Leitungen selbst, auch die Masten, auch Ziel von Beschuss waren. Das heißt, es ist eine wirklich hochgefährliche Angelegenheit.
Sabine Adler war das über die Lage rund um das Atomkraftwerk Saporischschja, wo es gebrannt hat. Herzlichen Dank. Die Kaufhäuser sind nicht allein. Ihr Schwinden ist nur besonders auffällig. Die Innenstädte leiden unter Bedeutungsverlust. In Zeiten des Onlinehandels kaufen immer mehr Menschen im Internet ein, anstatt in der City. An Versuchen, die Attraktivität der Innenstädte zu verbessern, herrscht kein Mangel. Jetzt hat die FDP einen neuen Vorschlag vorgelegt. Die Fahrt mit dem Auto in die City soll einfacher werden, unter anderem durch kostenloses Parken oder auch durch eine Flatrate. Parallelen zum 49-Euro-Ticket sind wohl kein Zufall. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Müller-Görnert. Er ist verkehrspolitischer Sprecher des VCD, des Verkehrsclubs Deutschland, der sich im Unterschied zu den Automobilclubs technologieoffen mit allen Verkehrsmitteln beschäftigt. Guten Tag, Herr Müller-Görnert.
Ja, danke, Herr Ehring.
Herr Müller-Görnert, das 49-Euro-Ticket ist ja ein großer Erfolg. Sollten wir es auch mit Flatrate-Parken oder kostenlosem Parken in der City versuchen?
Also das wäre dann kein großer Erfolg, denn wir haben da jetzt schon das Problem, dass es in Städten viel zu viele Autos gibt und die Städte versuchen ja gerade, wie können wir diesen massenweisen Autoverkehr in Städten Herr werden. Und insofern kann man da einfach nur sagen, das würde dazu führen, dass die Städte noch unattraktiver werden und damit würden sie gerade dem Einzelhandel einen Bärendienst erweisen. Und im Übrigen gibt es ja genug Untersuchungen, wo man gesehen hat, dass in den Bereichen, wo halt weniger Autoverkehr ist und bessere Möglichkeiten für Fußgänger, Radfahrer, die Menschen mehr einkaufen. Weil Radfahrende und Fußgänger kaufen so von den Summen her mehr ein, als jemand, der mit dem Auto mal eben kurz im Laden hält.
Aber wenn ich zum größere Konsumgüter kaufe, möglicherweise auch Möbel oder Lampen oder so etwas Ähnliches, dann ist es doch eigentlich ganz praktisch, wenn ich dann nah dran fahren kann mit dem Auto.
Inzwischen kann man sich die Sachen alle liefern lassen. Das ist viel besser und günstiger, weil in der Regel werden die Sachen dann auch noch in die Wohnung transportiert. Also insofern sehe ich da überhaupt nichts. Also man muss einfach sehen, dass es wieder ein verzweifelter Versuch der FDP ist, ihre Klientel bei der Stange zu halten und dann auch gleichzeitig gegen miserable Umfragewerte sich zu wehren. Weil anders kann man das gar nicht beurteilen, weil das ist eine rückwärtsgewandte Verkehrspolitik, weil das war das Credo der 1960er Jahre, die autogerechte Stadt. Da sind wir aber schon weit von weg. Also insofern, Fortschrittspartei FDP ist eher eine Rückschrittspartei FDP geworden.
Was machen denn mehr Autos mit der Innenstadt?
Ja, wir sehen das ja jetzt schon. Autos brauchen immer mehr Platz, zum einen, weil sie auch größer geworden sind. Anwohnende, aber auch Besucher, die stören sich an Staus, an Lärm, an Abgasen. Und das wird ja alles nicht besser, wenn man da noch mehr Autos reinholen will in die Stadt. Insofern geht es darum, den Raum auch neu zu verteilen, weil die Städte können ja nicht wachsen. Der öffentliche Raum kann nicht wachsen. Insofern geht es darum, wirklich konsequent zu schauen, wie kann ich die Situation in den Städten verbessern. Da ist der öffentliche Verkehr das Rückgrat zum einen. Das andere auch mal die Situation für Radfahrende und Fußgänger verbessern. Weil es fahren ja auch immer mehr Menschen mit dem Fahrrad. Aber viele, die haben halt auch Angst, weil es ihnen im Verkehr zu unsicher ist, weil die Fahrradinfrastruktur zu schlecht ist, dass sie halt Rad fahren. Insofern geht es darum, dafür zu sorgen, dass es hier besser wird, anstatt irgendwelche Programme aus der Mottenkiste zu holen, wo man sie am besten direkt wieder reinpackt.
Also das Parken, das sollte man aus Ihrer Sicht besser verteuern?
Also es braucht ein vernünftiges Parkraummanagement. Das machen ja inzwischen auch einige Städte, weil sie damit auch das Parken steuern können. Wo soll geparkt werden und wo nicht? Vor allem auch, es geht ja auch um diese Kurzzeitparker, dass man das eher dann in den Griff bekommt. Auf der anderen Seite, die Anwohnenden, die beschweren sich zu Recht, dass sie keinen Parkplatz finden. Wenn Parken kostenlos ist, dann werden alle Parkplätze zugeparkt. Also insofern, es geht da auch um Interessensausgleich, wo auch dann alle von profitieren können. Oder der Lieferverkehr, wenn er keine Lieferzonen hat, ja, dann steht er in der zweiten, dritten Reihe. Dann gibt es noch mehr Probleme. Also insofern geht es um vernünftiges Parkraum- und Platzmanagement in den Städten für alle Menschen.
Autos werden immer größer, Sie haben es kurz auch angesprochen, und sie brauchen unterschiedlich viel Platz. Manche Orte denken über unterschiedliche Parkgebühren für unterschiedliche Autos nach. Ist das aus Ihrer Sicht ein zukunftsweisendes Konzept?
Das ist auf jeden Fall ein richtiges Modell, denn größere Autos brauchen auch mehr Platz. Und wenn man sieht, dass teilweise die Parkplätze ja nicht größer werden oder nicht mitgewachsen sind, dann beanspruchen solche Fahrzeuge öfter sogar dann zwei Parkplätze. Also insofern ist das auch ein gutes Mittel, um da dieses dann auch ein bisschen zu steuern, dass eben nicht das überbordend ist mit diesen größeren Autos. Weil das Problem ist ja auch, viele haben ja eine eigene Garage, aber die Autos sind schon so groß, passt gar nicht mehr rein. Dann stehen sie im günstigsten Fall auf der Einfahrt zum Haus oder so, aber im ungünstigsten Fall eben am Fahrbahnrand und verstopfen da den öffentlichen Raum. Also insofern Städte, die Tübingen haben das ja beispielsweise gemacht oder Koblenz auch, die Fahrzeuge nach Größe bzw. nach Gewicht dann jetzt die Parkgebühren erheben, dass das Anwohner parken. Und das sollten alle Städte machen. Das können sie auch, wenn sie das vernünftig begründen, weil ihnen inzwischen auch der Bundesgesetzgeber die Möglichkeit eröffnet hat, dass sie selber die Parkgebühren festlegen können.
Michael Müller-Görnert war das über Flatrate-Parken und die Frage, wie man Innenstädte attraktiver macht. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Gerade wenn es heiß ist, wie in diesen Tagen, dann ist Mangel an Sauerstoff ein Problem für Flüsse und Seen, unter anderem für die Elbe. Jeden Sommer ersticken Tausende von Fischen etwa im Hamburger Hafen und treiben dann tot an der Wasseroberfläche. Das hängt mit der Temperatur des Wassers zusammen und damit auch mit der Klimaerwärmung. Sie verschlimmert auch dieses Problem. Umweltschützerinnen und Umweltschützer machen immer wieder darauf aufmerksam und meine Kollegin Annegret Faber ist dem nachgegangen.
Beginnen wir in der Mittelelbe in Sachsen-Anhalt. Relativ naturbelassen schlängelt sich hier der Fluss durch Wiesen und Waldlandschaften. Buchautor und Elbeschützer Ernst Paul Dörfler beschreibt, wie es am Grund der Elbe aussieht.
Die Elbe ist ja keine Straße mit ebenem Untergrund. Die Elbe hat Höhen und Tiefen wie eine Mittelgebirgslandschaft.
Für die Schifffahrt ist das nicht so gut. Deshalb wird der Fluss vertieft ausgebaggert. Buhnen, also Querbauwerke, verstärken das. Sie engen den Fluss ein, damit das Wasser schneller fließt.
Also die Elbe vertieft sich erzwungenermaßen durch die Einengung. Und das muss jetzt umgekehrt werden. Das heißt, der Fluss muss wieder entschleunigt werden.
300 Kilometer nördlich im Hamburger Hafen wird besonders tief gebaggert. Jeden Sommer entsteht dadurch ein großes Sauerstoffloch im Wasser. Der Fluss wird so zur Todeszone für alle Wasserlebewesen. Linda Kahl vom Bund für Umwelt und Naturschutz erklärt, wie das zusammenhängt.
Sauerstoff entsteht ja nicht im Wasser in dem Sinne, sondern wird vor allem ins Wasser eingetragen. Und dieser Eintrag entsteht zum Beispiel durch Austausch mit dem Sauerstoff, den wir an der Luft haben. Und wenn wir uns jetzt die Fahrrinne vorstellen, wie sie in der Elbe ist, die ja sehr unnatürlich tief ausgebaggert wurde, damit dort Schiffsverkehr fahren kann, dann ist es natürlich viel zu tief, dass da irgendwie ein gesunder Austausch stattfinden kann.
Hinzu kommen noch andere Aspekte. Andreas Orschlies vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel hat sie jüngst in einer Studie genauer betrachtet. Nicht nur die Elbe ist betroffen, zeigt die Studie. Beinahe alle Gewässer weltweit hätten ein Sauerstoffproblem.
Eine Ursache ist die Überdüngung, Eintrag von Nährstoffen durch den Meeralgen wachsen, die aber irgendwann absinken, absterben und wieder verfaulen.
Die abgestorbenen Pflanzenreste beginnen zu gären und verbrauchen dadurch viel Sauerstoff.
Die zweite wesentliche Ursache ist die Erwärmung. Die Erderwärmung erwärmt halt nicht nur die Luft, sondern auch die Oberflächenschichten der Gewässer. Und dadurch wird die Schichtung stabilisiert.
Das Wasser in einem See, im Fluss oder im Meer ist geschichtet. Oben ist es warm, unten kalt.
Das kennen wir aus dem Sommer. Wenn wir schwimmen im See, ist die Oberfläche sehr warm. Wenn wir tief tauchen oder die Beine durchhängen lassen, wird es unten kälter.
Diese warme Wasserschicht wirkt wie eine Sperre. Sie verhindert, dass Sauerstoff ins Wasser gelangt. Im Winter verändert sich das dann. Die Oberfläche kühlt ab und das Gewässer durchmischt sich. Optimal ist es, wenn es zufriert, was aber immer seltener passiert.
Also in der Tiefe wird kein Sauerstoff produziert in den Gewässern. Dort muss er hintransportiert werden aus der Oberflächenschicht. Und dieser Transport wird immer schwieriger, je wärmer es wird.
Durch den Sauerstoffmangel wird es ein Massensterben geben, sagt Andreas Orschlies. Fische, Muscheln, alles, was im Wasser lebt. Der Prozess habe schon lange begonnen.
Und das wird große Konsequenzen haben. Auch alle früheren Aussterbeereignisse auf dem Planeten, große Massenaussterben, waren in der Regel immer mit sauerstofffreien Ozeanen verknüpft.
Diesmal sei das Sterben menschgemacht, so wie auch das Sauerstoffloch in der Elbe im Hamburger Hafen. Laut Linda Kahl vom BUND sind da vor allem Fische betroffen, die nicht so schnell schwimmen können. Zum Beispiel der Stinz.
Das ist so ein kleiner Fisch, der vor einigen Jahren in Massen in der Elbe vorkam. Es gab im Frühjahr immer Stintessen satt. Das wird dem einen oder anderen Hamburger, Hamburgerin noch ein Begriff sein. Und das gibt es nicht mehr. Die Population ist komplett zusammengebrochen.
Dabei gäbe es eine Alternative zum Ausbaggern, so Ernst-Paul Dörfler. Den Schiffverkehr umleiten über den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven, einen Hochseehafen in der Nordsee.
In Hamburg liegt ja nicht an der Nordsee, sondern 120 Kilometer von der Nordsee entfernt. Und deswegen dieser immense Aufwand. Ja, und eigentlich bräuchte man das alles nicht, wenn man die Schiffe in Wilhelmshaven löschen würde. Aber Hamburg ist natürlich darauf bedacht, die Gewinne in den eigenen Stadtmauern, im eigenen Stadtsäckel zu haben. Das ist also absoluter Wirtschaftsegoismus zulasten des Steuerzahlers, zulasten der Umwelt.
Ein Beitrag von Annegret Faber. Unter anderem um Fische geht es auch jetzt. Artenschutz mit der Jagdflinte. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich ein Forschungsprojekt in Bayern bringen. Gejagt werden Gänsesäger, also Raubvögel, geschützt werden damit Eschen. Das sind Fische, die oft nah an der Wasseroberfläche schwimmen. Das Forschungsprojekt hat einen Beirat und aus dem sind Naturschutzorganisationen ausgetreten. Und das, obwohl die Esche so selten geworden ist, dass sie auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Tobias Krone erläutert Hintergründe und Einzelheiten.
Bevor man versteht, warum der Landesbund für Vogelschutz, LBV, und der Bund Naturschutz, kurz BN, ein Forschungsprojekt verlassen haben, hier zunächst eine kurze Vorstellung der Forschungsobjekte. Da wäre zum einen die Esche, eine Fischart, die kühle Fließgewässer zum Überleben braucht und unter Anglern begehrt, aber auch stark gefährdet ist. Sie steht auf der roten Liste. Michael Schubert, Leiter des Bereichs Fluss- und Seenfischerei am Bayerischen Fischereiinstitut Starnberg.
Die Esche ist ein ganz typischer Fisch in unseren südlichen Donauzuflüssen. Man kann es vergleichen wie die Renke im See. Also sie ernährt sich eben nicht von Fischen, sondern von Anflugnahrung hauptsächlich, also von Kleinstlebewesen. Was sehr charakteristisch ist, die Esche sucht eben keine Deckung auf, wie zum Beispiel die Bachforelle. Sie steht im freien Wasser. Das ist eben auch ihr Problem, weil sie dort besonders gut erbeutet werden kann.
Und dann wäre da der Gänsesäger mit 500 bis 600 Brutpaaren in Bayern. Der Wasservogel, der wie eine etwas zerzaustere Version der Ente aussieht, mit rotem, gebogenem Schnabel, ist in der Fachsprache ein Prädator. Er frisst Eschen. Und zwar zu viele Eschen. Obwohl, die Frage ist hoch umstritten. Andreas von Lindeiner vom LBV.
Der Gänsesäger ist ja keiner, der speziell auf Eschen geht, sondern der opportunistisch die Fischgröße erbeutet, 10, 15 Zentimeter, das ist so seine Idealgröße, und letztendlich das nimmt, was er kriegen kann.
Um die Frage wissenschaftlich zu beantworten, gab der Bayerische Landtag 2019 ein Forschungsprojekt in Auftrag, so Fischexperte Schubert.
Durch diese letale Vergrämung jetzt einmal zu zeigen, dass das eben die Eschenbestände doch fördern kann, wenn man den Säger an bestimmten ausgewählten Strecken entnimmt.
Letale Vergrämung. In anderen Worten, Jäger schießen an manchen Uferabschnitten, etwa der Isar nördlich von München, regelmäßig Gänsesäger. Auf einer Referenzstrecke lasse man die Gänsesägerpopulation in Ruhe. Erste Erkenntnisse?
Man sieht ganz deutlich, es sind zwei benachbarte Strecken. In einer wird geschossen, dort haben wir jetzt das Vierfache an Eschen nachzuweisen. In der nah benachbarten Strecke sehen wir diesen Effekt eben nicht.
Sagt Michael Schubert. Eine Abschussorgie lautet dagegen das Fazit des Landesbundes für Vogelschutz LBV, der jüngst zusammen mit dem Bund Naturschutz aus der projektbegleitenden Arbeitsgruppe austrat. Wissenschaftlich seien die gewonnenen Erkenntnisse vorhersehbar gewesen, so Andreas von Lindeiner.
Wenn man Gänsesäger schießt als einen potenziellen Prädator und das in sehr umfangreicher Menge tut, dann ist es nicht überraschend, dass sich die Beutetiere positiv entwickeln.
Wirksamer geschützt wären die seltenen Fische nach Ansicht des LBV durch andere Methoden.
Das bedeutet Renaturierung von Eschengewässern auf langer Strecke, mehrere Dutzend Kilometer, Verminderung von Einträgen, Nährstoffen, Oberflächenabtragung und so weiter in die Gewässer. Alles dafür tun, dass die Gewässertemperatur sich nicht erhöht.
Maßnahmen, die sehr viel aufwendiger und teurer wären, als Vögel zu schießen. Darüber, über die intensive Landwirtschaft oder etwa die Gefahr für die Fische durch Wasserkraftturbinen, darüber werde zu wenig geredet. Grundsätzlich habe das Projekt eine Schlagseite. Hier stünden die Interessen der Angler im Vordergrund. Was Michael Schubert vom Fischereiinstitut von sich weist.
Ganz klar, also uns geht es hier wirklich um Artenschutz. Es geht hier nicht darum, dass Angler mehr Eschen fangen. Uns geht es dabei wirklich darum, dass in diesen ausgewählten Strecken, wo man das jetzt mal versucht, dass man dort den Eschenbestand eben wieder auf die Flossen helfen.
Michael Schubert bedauert den Ausstieg der Naturschutzverbände aus der Arbeitsgruppe. Auch weil er ihnen in einem wichtigen Kritikpunkt zustimmen würde. Die Gänsesäger zu vergrämen, sprich zu schießen, sei eine sehr mühevolle Aufgabe, für die es sehr gewissenhafte Jäger brauche, mit guten Jagdhunden, die nicht wasserscheu seien.
Es soll nicht so sein, dass man dann nur, wenn man darf, Vögel schießt. Es muss dann wirklich Sinn machen, sprich es muss der Esche helfen.
In einem Jahr soll das Projekt zu Ende sein. Danach will die TU München eine wissenschaftliche Auswertung präsentieren.
Über Eschen und Gänsesäger war das Tobias Krone. Und an dieser Stelle eine Meldung: Für Olivenöl müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland beim Einkaufen immer tiefer in die Tasche greifen. Im Juli lag der Preis um 45% höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Für kein anderes Lebensmittel registrierten die Testkäufer eine größere Steigerung. Zuletzt verzeichnete Olivenöl pro Monat Preisanstiege von 40% und mehr verglichen mit dem Vorjahresmonat. Insgesamt verteuerten sich Nahrungsmittel im Juli hingegen nur um 1,3%.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Menschen essen vegetarischen oder veganen Fleischersatz und sie erwarten, dass er dem Original möglichst nahe kommt. Bei Hackfleischersatzprodukten aus pflanzlichen Rohstoffen gelingt das den Herstellern vergleichsweise gut. Das ist auch der Stiftung Warentest aufgefallen. Sie hat sie geprüft und zum Teil auch für gut befunden. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Sojabohnen, Erbsen, Dinkel oder auch Sonnenblumenkerne, das sind die Hauptzutaten der 15 untersuchten Hackfleischalternativen. Veggie-Hackprodukte sind, wie das Original auch, vor allem abgepackt in den Kühlregalen der Supermärkte zu finden. Und in vielen Fällen erinnern sie schon äußerlich an das rohe Fleischprodukt, was von Herstellerseite auch beabsichtigt ist, sagt Sarah Waldau, Ernährungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
Wir haben tatsächlich Produkte im Test, die sehr nah an das Original herankommen, auch geschmacklich. Also wir haben 3 Produkte, die deutlich oder leicht nach Fleisch schmecken. Auf all diesen Produkten wird der Begriff Hack verwendet. Der Begriff Hack, auch geschmacklich lässt er was erwarten.
Und diese Erwartungshaltung wurde auch in der sensorischen Untersuchung. Hier geht es im Wesentlichen um Geschmack, Aussehen und Mundgefühl eines Lebensmittels berücksichtigt. Pflanzliche Produkte, die hier nur wenig Ähnlichkeit mit dem Hackfleisch-Original hatten, konnten allenfalls die Note befriedigend bekommen. Veggie-Hack gibt es in der gekühlten Version zur sofortigen Zubereitung oder auch als Trockenprodukt. Man muss es dann zuerst in Wasser quellen lassen. 2 Varianten mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Von den 7, die gut abschneiden, sind 6 gekühlte Produkte, weil sie eben doch relativ nah ans Original herankommen. Bei den Schadstoffen sind tatsächlich eher Trockenprodukte ein paar aufgefallen, bei den gekühlten nicht so sehr. Am Ende haben die gekühlten im Schnitt besser abgeschnitten.
So enthielten 2 Trockenprodukte aus Sonnenblumenkernen relativ viel Cadmium. Der Schadstoff stammt wahrscheinlich aus dem Ackerboden. Eine Keimbelastung ist, anders als bei rohem Fleisch, bei den Veggie-Hackprodukten hingegen kaum ein Thema. In der Untersuchung gab es nur einen Fall mit einem Bakterium, allerdings unter dem Warnwert für Kochprodukte. Zubereitete Speisen sollten dann aber schnell gekühlt werden. Ernährungsphysiologisch fiel in der Untersuchung auf, dass die pflanzlichen Alternativen meist weniger Fett als das Original mit Fleisch haben. Beim Eiweißgehalt waren die Werte ungefähr gleich. Gut zu wissen für die Zubereitung: auf die Salzgehalte der Veggie-Produkte sollte geachtet werden. Warentesterin Sarah Waldau.
Bis zu 2 Gramm Salz pro 100 Gramm. Das ist schon relativ viel, vor allem wenn man gewohnt ist bei Hackfleisch, dass das ja eigentlich ungewürzt ist. Da sind auch die Trockenprodukte eher weit davon. Die meisten kommen ohne Salz aus. Und da muss man vorher auch, wenn man es kauft, vielleicht auf die Verpackung gucken, damit man nicht ein relativ gesalzenes Produkt auch noch zusätzlich nachsalzt.
In der Untersuchung vorn lagen 2 gekühlte Produkte. Das vegane Mühlenhack von Rügenwalder und veganes Hack vom Hersteller The Vegetarian Butcher. Beide mit einer sehr guten Bewertung im Geschmack. Und auch Umweltbilanzen spielten in diesem Test eine Rolle. Da viele pflanzliche Produkte Soja als Hauptzutat ausweisen, wollten die Warentester wissen, woher es stammt und wie nachhaltig der Anbau ist. Sarah Waldau.
Es kommt erstmal nicht aus Südamerika. Das heißt also, die Sorge, dass dafür Regenwald gerodet wird, die ist unbegründet. Es kommt zum Teil aus Nordamerika, auch aus Europa. Und für die Ökobilanz ist es ja nicht nur der Transport wichtig, sondern auch der Vergleich zum Original, zum Fleisch.
Und da schneide ein Produkt auf Pflanzenbasis immer besser ab als das tierische Original.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten und anschließend die Informationen am Mittag. Die FDP fordert eine Kürzung des Bürgergeldes. Darum geht es unter anderem.